Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Mikrofon begrüßt Sie Antran. Hallo. Und wir düsen heute zusammen in die Zukunft. Eine Zukunft im selbstfahrenden Auto mit breitem Unterhaltungsangebot. Von Radio bis Fernsehen fährt dann alles immer mit. Wirklich alles? Wer kontrolliert eigentlich, was da genau im Programm läuft? Und fast noch wichtiger, was nicht? Eine Frage, die sich die Medienanstalten aktuell stellen. Wir erfahren gleich, was uns da künftig im Auto erwartet. Aber zuerst, da sehen wir uns eine Website genauer an, die behauptet, die Stimme Europas zu sein, hinter der sich aber in Wirklichkeit ein rechtes Propagandanetzwerk versteckt. Für Aufregung im Europawahlkampf sorgen aktuell Vorwürfe gegen den AfD-Kandidaten Peter Büstron. Büstron soll Geld bekommen haben von dem russischen Propagandaportal Voice of Europe. So berichtet es der Spiegel. Büstron selbst weist die Vorwürfe zurück. Die Seite und ihre Betreiber, die stehen mittlerweile auf der nationalen tschechischen Sanktionsliste. Denn Voice of Europe agiert nicht von Russland aus, sondern mitten im Herzen Europas, in Tschechien. Was es mit dieser Plattform auf sich hat und warum sie ausgerechnet von dort aus habe ich vor der Sendung mit Wojciech Berger besprechen können. Er arbeitet als freier Journalist für die Investigativredaktion von Liberty Press und beschäftigt sich dort mit rechten Mediennetzwerken. Meine erste Frage an ihn war, wie genau hat Voice of Europe russische Desinformation in Europa verteilt?
Also ich würde den Inhalt von Voice of Europe eigentlich in zwei Gruppen teilen. Erstmals waren es natürlich die Nachrichten, die dem quasi, wenn Sie wollen, russischen oder rechtspopulistischen Weltbild entsprachen, die wurden gesammelt, dann in verschiedensten Sprachvariationen übersetzt und dadurch diese Botschaft auch viel weiter eigentlich geschickt, als wenn das nur in einer Sprache gesendet oder geschrieben würde. Und die zweite Gruppe von dem Inhalt auf Voice of Europe, und das ist das Spannende, das war das Exklusive, und das waren die Interviews, Hauptsache die Video-Interviews, die man halt unter dem Titel Voice of Europe machte und wo man quasi nur Gesprächspartner aus einem Teil des politischen Spektrums auswählte, ganz konsequent. Und das ist natürlich dieses, wie man in Deutschland sagt, rechtspopulistische Teil des Spektrums oder wie sie sich auch selber nennen, vielleicht antiglobalistische Kräfte, samt auch zum Beispiel der deutschen AfD und ihren Politikern.
Genau, es wird immer wieder von pro-russischem Propagandaportal gesprochen, aber auch von einem rechten, rechtspopulistischen Netzwerk. Wer genau steckt denn hinter Voice of Europe?
Also wir kennen zwei quasi bekannte Hintermänner, das ist der Viktor Medvedchuk und Artyom Marchevsky, beide quasi Repräsentanten der prorussischen Szene in der Ukraine, sowohl der politischen als auch der medialen, weil Viktor Medvedchuk ist praktisch ein engster Mitarbeiter oder Freund von Wladimir Putin und dazu auch ein Medienoligarch in der Ukraine. Und Artyom Marchevsky war sein Mitarbeiter, auch teilweise Manager in seinen Medien. Und nach dem Anfang der Invasion von Russland in die Ukraine ist eigentlich Marchevsky nach Tschechien gegangen. Und von hier aus hatte er für Medvedchuk, der das alles finanzieren sollte, laut dem tschechischen Geheimdienst, hat für Medvedchuk von Prag aus eigentlich Voice of Europe gemanagt. Aber wenn ich noch darf, die Frage, wenn es Sie so steht, also wer steckt hinter Voice of Europe, dazu gehört auch die zweite Frage, wer sind eigentlich die unbekannten oder unsichtbaren Mitarbeiter von diesem Server? Wer hat eigentlich den Inhalt gemacht? Und das sind die Leute, die Gesichter, die Namen, die wir noch nicht kennen, zumindest zum großen Teil nicht. Und, das sind Leute, die zu meiner Kenntnis natürlich auf keiner Sanktionsliste stehen. Das heißt, die können sich zum Beispiel frei bewegen durch ganz Europa und die können auch in der Zukunft woanders auftauchen, nicht nur in Medien, aber einfach so irgendwo im öffentlichen Raum. Und deswegen wäre es auch nützlich, wenn man so fragt, wer steckt dahinter, auch nach diese Leute zu denken, damit wir wissen, wer war eigentlich dort.
Also die Hintermänner oder die Basis wahrscheinlich ist noch nicht bekannt. Nun haben Sie aber von den prominentesten Köpfen gesprochen, die kremlnah sind. Warum agieren die denn ausgerechnet in Tschechien? Eignet sich das Land mitten in Europa besonders gut für kremlfreundliche Propaganda?
So würde ich das nicht sagen, zumindest nicht als tschechischer Staatsbürger, der an sowas nicht hofft. Aber ich hatte, wenn man das so nennen darf, das Glück, mit zumindest einem Repräsentanten dieses Netzwerks persönlich zu sprechen. Das war im letzten September. Und ich war im Büro von Voice of Europe, die gab es wirklich. Also es war kein virtueller Sitz, sondern ein ordentliches Büro mitten in Prag. Und aus diesem Gespräch und auch aus den späteren E-Mails, die wir ausgetauscht haben, ging hervor, dass sie sich angeblich, natürlich das ist jetzt die Begründung von Voice of Europe selbst, dass sie sich angeblich zwischen Warschau und Prag und Berlin entschieden haben. Und Warschau war angeblich logistisch nicht so günstig wie Prag, während Berlin zu teuer war, was die Miete angeht. Also deswegen ist diese Redaktion oder quasi Redaktion in Prag gelandet. Aber ich wiederhole, das ist nur die Begründung von Voice of Europe selbst. Aber das haben sie von sich selber so gesagt.
Gibt es denn ähnliche Netzwerke im Land? Wie steht es denn um rechte bzw. pro-russische Desinformation in Tschechien allgemein?
Also wenn Sie nach Netzwerken fragen, sogar solche Art und sogar vielleicht grenzüberschreitende, also die gibt es nicht nur in Tschechien, sondern die gibt es natürlich in ganz Europa und zwar seit langem. Also wir kennen diese Medientypen oder Website-Typen aus Ungarn, aus Polen oder gemischt natürlich. Man kann natürlich auch ein quasi deutsches Beispiel nennen, das ist die Website oder der Netzwerk Unser Mitteleuropa, wo laut der früheren Korrektivrecherchen eigentlich wo es einen Netzwerk von 25 Webseiten gibt, die gegenseitig den Inhalt teilen, übersetzen, einfach verbreiten. Und dieses Modell hat praktisch aus meiner Sicht Voice of Europe nur übernommen. Und das Neue bei dieser Causa ist nicht das Modell selbst, weil das kennen wir schon seit längerem, aber das ist natürlich das russische Management dahinter, diese Architektur von Russland dahinter und natürlich das russische Geld dahinter. Das ist das Neueste.
Kann man kurz zusammenfassen, wie geht's weiter mit Voice of Europe jetzt nach den Sanktionen?
Also spricht man von den beiden Hintermännern, die wir kennen, das heißt Viktor Medvedchuk und Artyom Marchevsky, die sollten nicht mehr das Land gar nicht mehr betreten. Es gibt ein Einreiseverbot, Aufenthaltsverbot. Es gibt also die Firmenanteile werden eingefroren, die Kontos werden eingefroren. Spricht man von den anderen Mitarbeitern, die wir nicht kennen, da ist es natürlich ganz im Nebel, weil wir kennen diese Leute nicht und die stehen wahrscheinlich auf keiner Sanktionsliste. Und die Website steht momentan nicht mehr online. Und der Inhalt wird weiter nur per X eigentlich verbreitet.
So die Einschätzung von Wojciech Berger, freier Journalist, der sich ausführlich mit rechten Mediennetzwerken in Tschechien beschäftigt hat. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Alles neu. Jeden ersten Donnerstag im Monat ab heute hier bei Medias Res, Ihrem Medienmagazin im Deutschlandfunk. Wir begrüßen nämlich einen neuen Kolumnisten, der eigentlich ein alter Hase im Journalismus ist. Peter Frey, ehemaliger ZDF-Chefredakteur. Und in dieser Rolle hat er das politische Profil des Senders maßgeblich geprägt. Seit seinem Ruhestand beschäftigt ihn vor allem der journalistische Nachwuchs in unserem Nachbarland Polen. Und die Erfahrungen aus dieser Arbeit, die fließen auch in seine erste Kolumne ein.
Medias Res. Die Meinung von Peter Frey.
Polen ist zurück, ob auf europäischen Gipfeln oder in Berlin. Polens Ministerpräsident Donald Tusk tritt selbstbewusst auf, an der Seite des französischen Präsidenten und mit dem deutschen Bundeskanzler. Das Land bringt sein politisches Gewicht voll ein, gestärkt von der überwältigenden Wahlbeteiligung gerade der Jungen. Doch die Wende in der Berichterstattung lässt auf sich warten. Aus Sicht deutscher Medien ist Polen offenbar immer noch randständig. Polnische Themen spielen kaum eine Rolle, auch wenn Warschau sich zum Brückenkopf für die Berichterstattung aus der Ukraine, dem Baltikum und neuerdings auch aus Russland entwickelt hat, das für Korrespondenten immer gefährlicher wird. Die Büros und Studios der großen deutschen Tages- und Wochenzeitungen sowie der Rundfunkanstalten in Warschau sind im Vergleich zu den westeuropäischen Metropolen zu knapp besetzt. Im Nach-Brexit Großbritannien beispielsweise gibt es mehr deutsche Journalistinnen und Journalisten als im wichtigsten östlichen Mitgliedstaat. Von thematisch spezialisierten Berichterstatterinnen und Berichterstattern für Kultur und Wirtschaft ganz zu schweigen. Das wird der Bedeutung Polens nicht mehr gerecht. Das Land hat viel zu bieten. Jenseits der Politik ist es eine echte Wirtschaftslokomotive geworden. Seine Kulturszene muss entdeckt werden. Nach dem Regierungswechsel stellen sich im deutsch-polnischen Verhältnis viele Fragen. Wie kann die Rüstungszusammenarbeit jenseits politischer Deklarationen praktisch aussehen? Wie die Verkehrsanbindung zwischen beiden Ländern schnell verbessert werden? Wie die leidige Diskussion um Reparationen beenden, etwa durch finanzielle Unterstützung für die letzten etwa 700 noch lebenden polnischen Kämpfer des Warschauer Aufstands? Es ist nicht nur eine Frage der Ausstattung der Warschauer Büros. Ausschlaggebend ist am Ende, ob sich Redaktionen, Blattmacher und Moderatoren überhaupt für Polen als Partner interessieren. Selbst in Berlin, nur 90 Kilometer von der polnischen Westgrenze entfernt, trifft man immer noch Kolleginnen und Kollegen, die noch nie im Nachbarland waren. Kulturelle Fremdheit, fehlende Sprachkenntnisse, vielleicht auch ein immer noch schwelendes Unbehagen wegen der schwierigen gemeinsamen Geschichte, bremsen die Annäherung. Für viele ist Rom viel näher als Warschau. Dabei verblüfft das Polen von heute mit offenen Geschichtsdebatten, vorbildlicher Infrastruktur oder pfiffigem Design. Über die verbindenden Aspekte der Nachbarschaft, etwa die Zusammenarbeit an der gemeinsamen Oder- und Neiße-Grenze, wird national viel zu wenig berichtet. Aber es gibt Ausnahmen. Das ARD-Büro in Warschau produziert seit Herbst vergangenen Jahres einen Podcast mit dem Titel »In Polen«. Die Korrespondenten Christin Joachim und Martin Adam analysieren alle zwei Wochen die Politik, berichten aber auch aus ihrem Alltag, sprechen manchmal mit Gästen. Dass sie mittlerweile bei Folge 16 angelangt sind, spricht für Akzeptanz. Noch intensiver ist das zweisprachige Magazin Dialog, das vom Bundesverband der deutsch-polnischen Gesellschaften herausgegeben wird. Unter der Chefredaktion von Basil Kerski vertieft es auch kontroverse Themen, etwa den Umgang mit Russland. Kreativ illustrierte Ausgaben bedienen das deutsche Fernweh. Da kann man Städte entdecken wie die einstige Textilmetropole Lodz oder in der neuesten Ausgabe Krakau, das zwischen K&K-Tradition und Moderne beim Leser die europäische Fantasie beflügelt. Sie ist also schon da, die Brücke zwischen Deutschland und Polen. Sie muss aber breiter werden.
UKW, DAB Plus und ab und zu mal das Tablet auf der Rückbank. Das ist die Medienwelt, die das Auto schon heute bietet. Perspektivisch, da setzen Autohersteller wahrscheinlich auf eigene sogenannte In-Car-Entertainment-Systeme. Ganz einfach gesagt, Fernsehen fürs Auto. Die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten, kurz ZAK, hat nun das erste Mal ihre Aufsichtspflicht auch auf diese Angebote ausgeweitet. Was hinter diesem komischen Wort In-Car-Entertainment-System eigentlich steckt, das konnte ich vor der Sendung Eva Flecken fragen, Vorsitzende der Kommission.
Also In-Car-Entertainment-Systeme sind jetzt auch medienregulatorisch erfasst. Und warum sind sie das? Das sind solche Systeme, die eben auch Rundfunk bündeln. Also stellen Sie sich mal vor, Sie wären ein Radioveranstalter, so wie Sie sind, und kommen aber gar nicht mehr ins Auto hinein. Das wäre natürlich ein großes Problem, denn nach wie vor ist die Radionutzung ausgesprochen hoch im Auto. Und daher hat der Gesetzgeber der Medienaufsicht die Aufgabe erteilt, sich diesen neuen, ich sag mal, Gatekeepern auch medienrechtlich zu nähern.
Wer entscheidet denn jetzt gerade, ob der Deutschlandfunk beispielsweise oder sagen wir mal RTL, um das Ganze auch aufs Fernsehen auszuweiten, im Auto läuft oder nicht?
Jetzt hoffe ich erstmal, dass während der Fahrt zumindest niemand RTL schaut, aber gerne natürlich den Deutschlandfunk hört oder auch, irgendein anderes privates Radio wie Flux FM zum Beispiel hier in Berlin. Im Moment entscheiden das natürlich die Automobilhersteller selbst. Die entscheiden darüber, was für eine Benutzeroberfläche, also für eine Oberfläche, die der Fahrer oder der Beifahrer bedienen kann, eingebaut wird. Und wichtig ist dabei, dass dort zum Beispiel der Rundfunk nicht versteckt werden darf. Also es geht nicht, dass man es auf der 74. Unterseite irgendwo eine Radioliste vorhält, sondern sie muss unmittelbar ansteuerbar sein für die Hörerinnen und Hörer. Und das ist auch genau der Punkt, warum der Gesetzgeber, also die 16 Bundesländer, dies eben medienrechtlich verankert haben.
Und warum ausgerechnet jetzt? Also DAB Plus Radios oder UKW Radios, die gibt es ja heute auch schon. Und beim UKW Radio kann man ja auch schon nicht alles empfangen, was es so auf der Welt gibt.
Das ist richtig, aber wir möchten eben, dass auch UKW und DAB zukünftig im Radio und damit meine ich das Autoradio, überhaupt noch stattfindet. Also das ist genau Gegenstand dieser Regulierung. Der Gesetzgeber hat das bei einer der letzten großen Novellen geändert und hat gesagt, wir regulieren eben nicht nur sogenannte infrastrukturgebundene Plattformen, das waren früher, können Sie sich das vorstellen, die Kabelnetze zum Beispiel, über die Sie TV-Empfang haben, sondern nehmen eben auch diese neuen Gatekeeper in den Blick. Und ein neuer Gatekeeper ist auch das In-Car-Entertainment-System. Und dort muss Rundfunk auffindbar sein, und zwar zügig und einfach auffindbar. Das Gesetz spricht von einer leichten Auffindbarkeit und darf nicht versteckt werden.
Nun bezieht sich Ihre aktuelle Meldung ausdrücklich auch auf audiovisuelle Medien, sagen wir verkürzt sozusagen, wie Fernsehen im Auto. Wie verbreitet ist denn überhaupt der Medienkonsum über Bildschirme aktuell im Auto?
Also unseres Wissens nach zumindest, was diese drei In-Car-Entertainment-Systeme, die wir jetzt beschieden haben, angeht, hält das überhaupt nur Tesla vor. Tesla ist auch eine Medienplattform und nicht nur eine Benutzeroberfläche. Das heißt, dass Tesla verschiedene Medienangebote als Gesamtangebot bündelt. Und aber natürlich ist in aller Regel, so glauben wir und so legen es ja auch die Studien nahe, vor allen Dingen die Audionutzung das Wesentliche im Auto.
Aber Tesla Media Player ist dann sowas wie Netflix fürs Auto?
Nee, der Tesla Media Player bietet Zugang wiederum zu Netflix, aber auch zu Disney, aber auch zur Radioliste, als auch zu TuneIn oder anderen Apps. Das ist sozusagen die übergeordnete Plattform, wenn man so möchte, die wiederum Zugriff auf verschiedene Apps bietet.
Und welche Maßnahmen planen Sie da in Zukunft außerdem? Das war ja jetzt erst ein erster Schritt.
Genau, im Moment haben wir es nur mit dem ersten Schritt zu tun. Das heißt, jetzt haben sich Tesla, Audi und BMW überhaupt erst einmal daran gewöhnen dürfen, dass sie Post von der Medienaufsicht bekommen. Und das heißt, wir haben diese Anbietereigenschaft, wie es dann juristisch heißt, erstmal festgestellt. Das heißt, die wissen, okay, wir sind also nicht nur ein Automobilhersteller, sondern wir sind auch medienregulatorisch erfasst. Und hier müssen wir bestimmte gesetzliche Vorgaben auch einhalten, wie eben die Auffindbarkeit von Rundfunk auch tatsächlich sicherzustellen. Und das ist jetzt genau der nächste Schritt, dass wir überprüfen, ob diese gesetzlichen Rechtsfolgen von diesen Anbietern auch eingehalten werden.
Warum die Medienanstalten jetzt auch relevant werden für Autohersteller, habe ich besprochen mit Eva Flecken. Sie ist Vorsitzende der Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Vielen Dank, Frau Flecken.
Ich danke Ihnen.
Kabel oder Internet? Wie beziehen Sie aktuell Fernsehen? Das ist eine Frage, die vor allem Mieterinnen und Mieter in Deutschland in den nächsten Wochen interessieren sollte. Denn die zahlen die Kosten für Kabelfernsehen bisher über die Nebenkosten mit. Egal, ob sie Fernsehen schauen oder nicht. Dieses sogenannte Nebenkostenprivileg fällt zum 30. Juni. Was das für digitale und Kabelfernsehanbieter bedeutet, hat Kevin Barth für uns recherchiert. Angefangen mit einem Schreiben vom Kabelanbieter.
Wenn Sie auch nach dem 30.06.2024 Ihre TV-Grundversorgung wie gewohnt über Ihren Vermieter erhalten wollen, können Sie sich bequem zurücklehnen und müssen selbst keinen eigenen Vertrag abschließen.
Das steht unter anderem in einem Brief, den Jana Breidenberg von ihrem Kabelanbieter erhalten hat. Ihren wirklichen Namen möchte sie nicht nennen. Wenn sie diesem Brief nicht schriftlich widerspricht, gilt ab dem 1. Juli ein eigener Vertrag für ihr Kabelfernsehen. Das würde dann zwischen 8 und 10 Euro kosten. Dass sie jetzt Post bekommt, überrascht die Studentin.
Ich wusste, ich bezahle Rundfunkbeitrag und ich wusste, dass es bei Privatsendern viele Werbepausen gibt und bin einfach davon ausgegangen, dass sich das darüber finanziert.
Der Kabelanbieter erwähnt natürlich nicht, dass Jana bald in der privilegierten Lage ist, für ihren Fernsehempfang auch andere Möglichkeiten zu wählen als die über das Kabel. Der Wettbewerb um potenzielle Kundinnen und Kunden wie sie ist bereits in vollem Gange. Die Telekom verkauft zum Beispiel schon seit Jahren ein eigenes gebündeltes Paket für Fernsehen und Streaming. Jörg Richards, der dort für Vermarktung und Steuerung verantwortlich ist, glaubt, dass das einige zusätzliche Kunden überzeugen kann.
Wir verbinden halt genau diese Welten aus linearem Fernsehen und den Streaming-Angeboten in unseren Tarifen, wo wir teilweise auch Partnerangebote bündeln wie Netflix, Disney oder RTL Plus. Wir sind mutig genug, uns diesem Wettbewerb zu stellen und glauben, dass wir ein großes Stück dieses Kuchens dann noch abbekommen.
Die Kosten für Fernsehen bewegen sich dort zwischen 5 und 10 Euro. Aktuell gibt es regelmäßig Einstiegsangebote, bei denen die ersten Monate umsonst sind. Zusätzliche Streaming-Dienste kosten extra. Wer auch Telefon und Internet über die Telekom bezieht, zahlt dafür aber weniger als beim eigentlichen Anbieter. Weil es schon so viele Partnerschaften mit Streamingdiensten gibt, sei die Konkurrenz eine andere.
Natürlich die Kabelnetzbetreiber, die jetzt eigentlich nur verlieren können. Und dann gibt es halt die neue Welt des Fernsehens, dazu zählen wir uns, aber dazu gehören sicherlich auch andere Aggregationsplattformen, wie zum Beispiel Waipu oder Zattoo oder andere kleinere Anbieter.
Waipu TV und Zattoo bieten schon seit Jahren Fernsehen über das Internet an. Darüber hinaus positionieren sich andere Unternehmen neu. Sky verkauft seit kurzem für 10 Euro monatlich auch lineares Fernsehen. Das Ganze sei ein Einstiegsangebot, das bereits gut ankomme, sagt Wolfram Wildhagen, bei Sky Deutschland zuständig für Geschäftsentwicklung.
Wir sehen auch, dass Kunden, die sich damit momentan befassen, durchaus auch gleich zu den Pay-Content-Paketen greifen, weil für 5 Euro mehr ist man bereits dann mit den Sky-Serien und Netflix unterwegs. Wir sehen Upgrades auch Richtung Bundesliga. Damit sind wir insgesamt sehr zufrieden und freuen uns über die gute Reaktion und über die gute Annahme im Markt.
Die Mehrzahl der Fernsehzuschauer sind allerdings, so der Mainzer Medienökonom Björn von Rimscher, daran gewöhnt, dass sie sich beim Thema TV um nichts kümmern müssen. Dass sich das jetzt ändert, sei Chance und Risiko zugleich.
Diese Hoffnung, dass wir die jetzt auf einmal alle zu Streaming-Abonnenten holen und denen Zusatzpakete verkaufen können, die ist ambitioniert, weil ganz offensichtlich diese Leute das bisher nicht wollen. Gleichzeitig ist es aber hochattraktiv, diese Kunden zu gewinnen, weil die offensichtlich nicht oft wechseln.
Jana Breidenberg hat noch nicht entschieden, worüber sie was nach dem 30. Juni empfangen möchte. Sie schließt aber nicht aus, dass sie den Anbieter wechselt.
Ich muss sagen, dass ich in den vergangenen Jahren verhältnismäßig wenig lineares Fernsehen genutzt habe. Davon abgesehen habe ich Streamingdienste genutzt. Von daher habe ich jetzt für mich noch nicht herausgefunden, ob es sich überhaupt lohnen würde, einen Kabelfernsehanschluss zu buchen und zu bezahlen.
Medienökonom Björn von Rimscher glaubt nicht, dass durch den Wegfall des Nebenkostenprivilegs mehr Geld in den Fernsehmarkt fließt. Stattdessen würden die Kosten der Nutzenden zugunsten von Streamingdiensten umverteilt.
Weil Leute sagen, naja, viel von dem, was im Fernsehen kommt, ist so lala, dann probiere ich das doch mal aus, genau mit so einem Lockvogelangebot, das günstig zusätzlich der Streaminganbieter mitverkauft wird. Und entsprechend wird werbefinanziertes Fernsehen, also RTL, Sat.1 und so weiter, nicht profitieren, sondern laufen Gefahr, dass die Leute genau diesen Wechselmoment nutzen, um sich vom frei empfangbaren werbefinanzierten Fernsehen abzuwenden.
Erwartbar sei außerdem, dass die Preise bei den Fernsehanbietern nach einer Mindestvertragslaufzeit merklich steigen.
Was das Ende des Nebenkostenprivilegs ändert, hat Kevin Barth zusammengefasst. Und mit diesem Beitrag endet Medias Res für heute. Hier im Programm folgt gleich der Büchermarkt mit einer neuen Perspektive auf Mark Twains Klassiker Huckleberry Finn. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Mein Name ist Ann Tran. Ich wünsche viel Spaß beim Weiterhören. Machen Sie es gut und tschüss.